Ja, heute Morgen möchte ich mit einer Geschichte anfangen und dann will ich mal sehen, ob ihr wisst, über welches Buch wir heute reden werden. Und zwar habe ich diese Geschichte vor ein paar Jahren gehört und es ist eine echte Geschichte. Da war dieses junge Pärchen in den USA gewesen, die haben ihr Leben so gelebt, die wollten in Freiheit leben, niemand sollte ihnen etwas sagen, sie wollten einfach in den Tag leben. Das, wozu sie Lust haben, wollten sie machen. Aber am Ende ist ihr Leben dahin gekommen, dass sie gebunden waren von Drogen und Alkohol. Das war das, wo die dann am Ende waren. Eines Tages spricht jemand sie auf der Straße an und sagt ihnen, erzählt ihnen von Jesus. Dieses Pärchen kommt zum Glauben. Beide nehmen Jesus an. Ihr Leben wird verändert. Die Ehe ist schön und nach einer Zeit bekommen die Kinder. Und einige Jahre später auf einmal erleidet die Frau einen Rückfall. Sie fällt zurück in die Drogen, sie fällt zurück in den Alkohol. Sie fängt an, sich zu verkaufen an andere Männer, damit sie ihren Drogenkonsum stillen kann. Und immer wieder bekommt der Mann einen Anruf und dann sagen sie, ja, ich glaube, ihre Frau liegt dort und dort in der Gasse. Und er macht sich auf, er holt sie, er bringt sie nach Hause, er pflegt sie und hofft, dass sie das nicht mehr macht. Aber nur ein paar Tage später ist sie wieder unterwegs und wieder geht er hin und holt sie. Und eines Tages auf einmal bleibt sie länger weg und er wundert sich, wo sie ist und er kriegt einen Anruf, dass sie in einem ganz weit entfernten Bundesstaat ist und dass sie todkrank ist. Und er hat sich die ganze Zeit um die Kinder gekümmert, hat einfach den Herrn lieb gehabt und hat immer auf sie gewartet. Und so macht er sich auf den Weg, er holt sie von dort, fliegt sie nach Hause, pflegt sie, bis sie stirbt. Das ist eine wahre Geschichte, wo ein Mensch immer wieder wegläuft und der andere, der geht ihm immer wieder nach. Könnt ihr euch vorstellen, welches Buch wir heute betrachten werden? Hosea, ganz genau. Das ist die moderne Version sozusagen von Hosea. Und wer von euch hat dieses Buch schon mal gelesen? Ein paar haben, Und wer hat das in der letzten Zeit gelesen? Okay, das ist sehr gut. Warum lesen wir das nicht? Ihr werdet sehen und ich hoffe, dass ich euch heute Geschmack machen kann, dass das Buch absolut aktuell ist und total interessant ist und dass Gott eigentlich uns da was sagen möchte. Jemand hat mal gesagt gehabt, Hosea ist der zweite Liebesbrief nach den Evangelien in dem Wort Gottes, in der Bibel. Und das werden wir auch gleich merken. Hosea ist einer von den sogenannten 12 Propheten, die kleinen Propheten werden die genannt. Und die Juden hatten das ein so ein Buch gehabt, wo das 12-Propheten-Buch genannt wurde. Und da waren die kleineren Propheten alle drinne. Und Hosea ist der erste nach den großen Propheten. Die großen Propheten sind die Jesaja, Jeremia. Und nach Daniel kommt Hosea direkt. Das ist das erste danach. Und wenn wir uns das Buch mal anschauen, zum Hintergrund zu dem Buch ein wenig, dann werden wir feststellen, dass wir sehr wenig von Hosea wissen, von seiner Person. Und dass Hosea in dem ganzen Bibel nicht erwähnt wird. Außer 12-mal werden Verse aus Hosea im Neuen Testament erwähnt und 5-mal im Alten Testament. Und wir wissen aber eins, dass sein Name ist das Programm. Sein Name beschreibt seinen Dienst. Und Hosea ist auch eine Abwandlung von Josua, ist einfach Heil oder Rettung. Und was Gott sagen möchte, ist einfach, der Auftrag ist für Hosea, Gott will retten. Gott will Erlösung schaffen. Und wenn wir die ersten Verse so lesen, dann lesen wir, dass er der Sohn von Beris ist, von dem wir auch nichts wissen, keine weiteren Angaben haben. Wir lesen davon, dass er 3 Kinder hat und höchstwahrscheinlich 2 nicht von ihm sind. Wir lesen, dass er im Nordreich tätig war. Und da müssen wir einfach uns nochmal in die Geschichte hineinversetzen. Und hier seht ihr dann auch, hier ist oben das Nordreich und hier ist das Südreich. Und nach Salomo hat sich das Reich geteilt. Und Juda hauptsächlich und Benjamin sind das Südreich und alle anderen 10 Stämme Israels bilden das Nordreich. Und Ephraim ist darin das Größte davon. Und damit wir das ein bisschen verstehen. Und das Interessante ist, dass Hosea ist einer der wenigen Propheten, die aus dem Nordreich kommen und für das Nordreich auch prophetisch geredet haben. Ja? Die meisten sonst waren im Südreich und haben aber gegen das Nordreich geredet. Aber Hosea ist einer, der direkt unter diesen Leuten lebt und für sie lebt und ihnen das Wort Gottes weitergibt. Und er ist auch einer von den wenigen mit Jona zusammen, die das Buch selber geschrieben haben. Ansonsten wurden die Bücher immer aufgeschrieben. Und wir können sehen, dass Hosea ist hier, ja, und er ist auch in der Zeit von Micha, Jesaja gewesen. Also da sind Überschneidungen und mit Amos auch Überschneidungen sind gewesen. Und Hosea ist der letzte Prophet des Nordreiches. Bis zur Wegführung des Nordreiches war er Prophet und er hat in etwa 40 bis 60 Jahre war er als Prophet tätig. Er war sehr, sehr lange im Dienst. Das kann man nicht genau sagen, aber ungefähr nach den Jahren kann man gehen. Und wir wissen, dass er in der Zeit von Jerobeam den Zweiten hat er angefangen seinen Dienst. Und er war auch zu den Zeiten von anderen Königen im Südreich tätig. Und er war bis 722, könnt ihr ja auch hier sehen, bis 722, wo die Wegführung, wo das Nordreich gefallen ist und wo alle dann nach Assyrien weggenommen worden sind, wo die Gefangenschaft anfing. Bis dahin war er der Prophet. Und wenn wir uns das ein bisschen so angucken, wenn man ein Buch anschaut, ist es gut, eine grobe Übersicht zu haben, damit man den Kern des Briefes versteht. Ja? Und hier könnt ihr eine grobe Aufsicht sehen, dass es geht darum, in den ersten 3 Kapiteln über Hosea und Gomer, so heißt seine Frau, und das ist das Bild von Gott und Israel, und dass danach erstmal die Schwierigkeiten werden beschrieben, aber und dann auch, dass die Versöhnung geschieht. Und die nächsten Verse, Kapitel 4 bis 14, zeigt einfach das Bild von Israel, wo Israel steht, was Israel ehebrecherisch ist, untreu, Gott untreu ist, dass Gott aber Liebe zeigen will und dass er nachgeht und dass Versöhnung passieren wird. Das ist eine grobe Auflistung sozusagen von dem Brief. Und ich würde euch ermutigen, einfach das mal zu lesen, den ganzen Brief. Wir können feststellen, dass, wie gesagt, dass es in den letzten, Hosea fing an bei Jerobeam den Zweiten. Das war eine Zeit, wo Wohlstand da war und politisch eine Stabilität da war in dem Land. Das heißt, Gericht war noch ganz, ganz weit weg gewesen. Es war nicht so, dass es alles schon Chaos war, als er anfing. Aber Gericht sollte kommen. Und Gott hatte das gesagt gehabt und Gott hat angefangen, sehr früh zu warnen. Und das war eine Zeit, wo Wohlstand da war, wie gesagt, Stabilität war da, politische Stabilität, aber moralisch und geistlich war Israel auf dem Tiefstand angekommen. Und wir sehen, dass es eine der dunkelsten Zeiten von Israel ist, in der Hosea dort hineinspricht, nach der Zeit der Richter vielleicht. Ja. Götzendienst, das war ganz normal und überall. Es war Korruption, es war Betrug, Bestechung, Mord war an der Tagesordnung, sexuelle Unmoral, Gewalt. Und das Schlimmste war, dass die sogenannten Geistlichen, die Priester, mitunter die Schlimmsten mit dem Ganzen waren. Also es ist ein ganz großer Zerfall gewesen. Und in diese Zeit spricht Hosea hinein. Nach dem Tod von Jerobeam, dann sehen wir, dass dann fing das politische Chaos an. Das sehen wir auch schon daran, dass in 30 Jahren 6 Könige an die Macht kamen, wovon 4 immer von ihren Nachfolgern umgebracht worden sind. Also eine schreckliche Zeit, in die Hosea hineinspricht. Und hier sehen wir einfach ein Prinzip. Ein Prinzip, wir können Wohlstand haben und es beschreibt unsere Zeit auch ganz gut, glaube ich. Wir haben so eine Stabilität, wir haben Wohlstand hier, ja, aber der Zerfall, der geistliche Zerfall, die Unmoral nimmt zu in unserem Land. Also wir haben eine gleiche, so eine ähnliche Situation wie Israel damals in unserem Land, auch in unseren Gemeinden leider. Und hier können wir ein Prinzip sehen, wenn wir das nur beachten. Und zwar das Prinzip, dass wenn wir uns von Gott abwenden, ja, dann zerstört das alles Mögliche. Das zerstört unsere Familien, das zerstört Beziehungen, das zerstört Gemeinden, das zerstört einfach alles, unser ganzes Umfeld. Wenn wir uns von Gott abwenden, dann versinken wir in Unmoral, in Sünde und sind am Zerstören, allem Zerstören. Und deshalb, weil es so ist und wir unsere Zeit auch sehr ähnelt, ist es gut, dass wir uns mal mit Hosea beschäftigen. Und wir werden gleich mal schauen, einfach wie Hosea seinen Dienst macht. Hosea hat eine Botschaft. Schon alleine sein Name hatte eine Botschaft. Ja? Sein Name Hosea, Gott will retten. Das war der Auftrag. Gott will retten. Er sieht den Zustand. Er geht immer wieder nach. Er will retten. Das ist die Botschaft, die Hosea hat an das Volk. Aber Gott will durch Hosea dem Volk aufzeigen, und zwar ein lebensnahes Bild oder ein Beispiel, ein lebensnahes Beispiel. Und da sehen wir in Vers 1, Kapitel 1, lesen wir Hosea 1, Vers 1, dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Hosea, dem Sohn Beris, zur Zeit des Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, der Könige von Juda, und zur Zeit Jerobeams, des Sohnes des Jochasch, des Königs von Israel. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm, geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und hier sehen wir, dass Gott gibt Hosea einen Auftrag. Und ich will uns mal fragen, wie wäre es, wenn jemand euch einen Vorschlag macht, ihr sollt eine Person heiraten, wo ihr genau wisst, die wird untreu werden, die wird mit vielen anderen Personen Affären haben, ja, und du wirst wissen auch, dass die Kinder vielleicht, die ihr haben werdet, die nicht unbedingt von dir sind. Wären wir bereit, solche Opfer zu machen? Ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt? Aber hier sehen wir, Gott macht das. Gott sagt das. Und ich habe mich nur gefragt, zu welchem Opfer wäre ich bereit, was Gott von mir fordern würde. Auch Dinge, die mir absolut gegen den Strich gehen und auch unsinnig erscheinen, würde ich das machen? Würde ich das machen, weil Gott mir den Auftrag gibt oder nicht? Und ich glaube, die meisten von uns würden sagen, nee, also sowas würde ich nicht machen. Das käme nicht in die Tüte sozusagen. Und hier sehen wir, Gott sagt es aber. Gott gibt ihm einen ganz klaren Auftrag. Ja? Und wenn wir das so anschauen, dann können wir uns vorstellen, dass Hosea, als dieser Auftrag kam, er muss sein ganzes Lebenskonzept über Bord werfen. Diese Frau, die er nehmen soll, ist auch nicht die Wunschkandidatin seiner Eltern, höchstwahrscheinlich. Ja? Weil er genau weiß. Und er muss einfach sagen, mein ganzes Leben wird jetzt ganz anders laufen. Mache ich das oder nicht? Und das ist die Frage, die Gott ihm, oder den Auftrag, den Gott ihm gibt. Ja? Und wir lesen aber in Kapitel 3, und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter, die Blaljims, zur Frau. Die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Hosea macht genau das. Und Gott verlangt hier von Hosea, dass er an seinem Leben zeigt, was Israel tut. Also ein Spiegelbild von dem, was Israel tut. Er will ihnen eine Lektion zeigen von Treue und Vergebung oder auch Untreue. Er will ihnen das zeigen anhand des Lebens von Hosea. Und wenn wir das hier so feststellen, dann können wir auch sehen, dass die Beziehung, die Gott mit den Menschen hat, auch die er mit dem Volk Israel hat, ist nicht eine oberflächliche. Ist nicht nur so, dass, ja, da ist Gott, Gott ist dort oben irgendwie so ein alter Mann, der ist unerreichbar. Nein, wir sehen, dass Gott möchte die Beziehung haben, eine tiefe, innige Beziehung mit dem Volk, mit uns haben. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass Gott die Beziehung zwischen Mann und Frau als Bild nimmt für seine Beziehung zu uns Menschen. Weil das ist die engste Beziehung, die wir auf dieser Welt haben können. Es gibt keine intimere Beziehung als eine Ehe, die wir haben können. Wir können gute Freundschaften haben mit anderen, aber Ehe ist die tiefste und innigste Gemeinschaft. Und deshalb sehen wir das auch, dass Gott genau dieses Bild nimmt. Die Ehe ist ein Synonym für den Bund Gottes mit seinem Volk. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament lesen wir in Epheser, nach den ganzen Auflistungen, wie der Mann sein sollte und wie die Frau sein sollte, dann lesen wir in Epheser 5, 32, dies ist ein großes Geheimnis, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde hin. Und genau das, wir als die erlöste Schar, wird auch als die Braut Christi erwähnt. Und genau dieses ist das Bild, die engste Beziehung, die es auf dieser Welt gibt. Deswegen werden wir als Braut auch genannt. Und hier sehen wir in die Verse 1 bis 3, die ich gerade gelesen habe, wo Gott spricht und sagt zu ihm, geh hin und nimm ein Hurenweib und habe Hurenkinder sozusagen, denn das soll das Bild zeigen, was Israel hat. Und wir sehen hier, dass Hosea ist aufgefordert, an seinem eigenen Leib zu spüren, was es heißt, Untreue, Sünde, wenn Sünde in einem Leben herrscht. Wie ist das doch so verletzend, wenn man weiß, dass der Partner untreu ist? Das ist das Einzige, was am tiefsten wehtut. Ja? Und hier sehen wir einfach, dass Gott möchte aber da zeigen, Israel ist mir untreu geworden. Ihr seid untreu, weil ihr den Götzen nachläuft. Ihr habt gar keine Beziehung mehr zu mir. Ihr habt eine Beziehung zu allem Materiellen und zu den Götzen, aber nicht zu mir. Und Gott will, dass sie zurückkommen. Wir haben doch einen Bund geschlossen. Die haben doch einen Bund geschlossen. Und Gott will, dass sie zurückkommen. Wer kann am besten verstehen, wenn uns etwas Schweres zustößt? Wer kann verstehen, wenn Krankheit oder auch Tod oder auch Tragödien in einem Leben kommen? Wer kann das am besten verstehen? Doch nur derjenige, der das selbst durchlebt hat. Der kann uns eher am ehesten einen Trost geben. Ja, manchmal, wenn wir Leute hören, was denen passiert ist, dann können wir nur sagen, ich kann nicht, ich weiß nicht genau, wie das sich anfühlt. Ich kann das einfach nicht, weil ich habe das noch nicht erlebt. Aber hier, Hosea an seinem eigenen Leben, erlebt er, was Gott erlebt und was Gott durchmacht. Und deswegen können wir auch in diesem Buch sehen. Deswegen ist es ein ganz besonderes Buch. Wir können sehen die Frustration, die Hosea hat mit seiner Frau. Wir sehen die Schmerzen, die er hat, das Herzleid, wie Untreue und Ablehnung einen verletzt. Und Hosea gibt wieder, was er an seinem eigenen Leben erfährt. Und deshalb ist es so ein wertvolles Buch. Aber das andere, was wir hier auch in diesem Buch lesen können, das wäre zu schade, wenn wir nur diesen Aspekt beleuchten würden, ist, wenn wir in Hosea, das Buch Hosea lesen, sobald er von Gott spricht, dann lesen wir von Liebe, von Wärme, von Wohlwollen, von Gottes Barmherzigkeit. Und das ist deshalb, ist es ein Liebesbrief Gottes an uns. Hosea ist ein Liebesbrief. Und ich ermutige euch alle, mal das zu lesen. Und hier sehen wir Hosea, er bekommt den Auftrag und er führt ihn nach aus. Er nimmt eine Frau, ja, und er hat auch Kinder. Und wir sehen dann, dass nach einer Zeit wird sie untreu, sie läuft ihm weg, ja, er hat viele Liebhaber. Und dann gibt Gott ihm den zweiten Auftrag. Gott sagt ihm in Kapitel 3, und da sehen wir auch, und der Herr sprach zu ihm, geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau, wie denn der Herr um Israel wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufe sie für 15 Silberstücke und 15 Scheffel Gersten. Und hier sehen wir, dass auch nachdem diese Frau Hosea betrügt, ja, geht er ihr nach. Er wirbt immer wieder, er versucht sie mit Liebe zurückzugewinnen. Er nicht nur mit Liebe, er zahlt sogar einen Preis, die Schulden, die sie hat, die Dinge, die sie verschuldet hat, ja, zahlt er einen Preis, er zahlt immer wieder nochmal was für sie, um sie zurückzubekommen. Und das ist genau das, was Gott immer wieder macht. Das ist genau das Bild von Gott. Er geht uns immer wieder nach und ruft uns immer wieder in die Gemeinschaft zurück. Wir wollen immer wieder weg, aber Gott ruft uns immer in die Gemeinschaft. Und hier sehen wir einfach, wie Gott ist. Wisst ihr, wie sind wir eigentlich im Normalfall? Wenn unser Partner sowas gemacht hätte, vielleicht auch immer wieder unser Partner immer wieder die gleichen Fehler macht, dann denken wir vielleicht, irgendwann, der ändert sich nie. Irgendwie, vielleicht kommen wir sogar dazu, dass wir sagen, Schlussstrich, ich mache Schluss. Ja, es gibt ja noch andere Optionen. Ist das nicht unser Leben? Sind wir nicht so? Aber das ist nicht Gott. Gott sagt nicht einfach so, jetzt ist vorbei, jetzt ist Schluss. Sondern Gott geht uns immer wieder nach. Und er versucht uns in seiner Liebe zu gewinnen. Und das möchte ich euch mit Kapitel 11 zeigen. In Kapitel 11, da sehen wir das Herz Gottes. Wir können nicht alle 14 Kapitel heute Morgen durchnehmen, deswegen werden wir einige Stationen nur haben. Kapitel 11, da heißt es, als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn mein Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meinen Armen, aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihren Nacken tragen und gab ihnen Nahrung. Und dann sehen wir in Vers, das war 1 bis 4, zeithalber lesen wir nur 8 und 9 jetzt noch, aber lest das mal selber. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zebochim? Mein Herz ist anderes Sinnes als alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Und ich bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verderben. Und hier sehen wir, Israel ist tief, tief abtrünnig von Gott. Ist tief untreu, ja, in dem Götzendienst, was genau das gleiche ist wie Ehebruch. Und trotzdem, Gott lässt sein Herz einfach aus und sagt, komm zurück. Ich habe dich lieb, ich habe dich doch getragen, ich habe dir sogar das Gehen gelernt. Ich habe dir alles gegeben, ja, komm doch zurück. Und er sagt, aber sie merken es nicht. Und hier sehen wir in der schwerstesten, also der schlimmsten Zeit, die Israel hatte, da sehen wir, dass Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit am größten sichtbar wird. Und deshalb ist das Buch Hosea so wichtig. Und wir haben ja schon gesagt, dass der Name Hosea hatte einen Auftrag, aber wir lesen auch in dieser Schrift, dass in diesem Buch, dass auch die Namen der Kinder, die er hatte, jeder einzelne Name hatte eine Botschaft an das Volk. Und das können wir auch in den Versen 4 Kapitel 1, Verse 4 bis 9, da lesen wir die. Und da sehen wir, das sind die drei Namen, er hat drei Kinder und jedes dieser Kinder hat eine Nachricht an das Volk. Und da heißt es dann, Vers 3, und er ging hin und nahm Gomer und dann heißt es da, die ward schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, nenne ihn Jesrael, denn es ist nur noch eine kurze Zeit, dann will ich die Blutschuld von Jesrael heimsuchen an dem Haus Jehu und will mit dem Königreich des Hauses Israel ein Ende machen. Zur selben Zeit will ich den Bogen Israels zerbrechen in der Ebene Jesraels. Und hier ist das erste Kind heißt Jesrael. Und ihr seht die Übersetzung oder die Bedeutung, Gott sät, heißt es eigentlich so. Und das Interessante ist, dass Gott beginnt seine Botschaft hier mit etwas Positiven, scheinbar. Er sagt, Gott sät. Er sagt, ich habe alles gesät. Ich bin derjenige, der alles wachsen lässt. Ich bin derjenige, der Leben gibt. Ohne mich ist kein Leben möglich. Gott ist derjenige, der die Samen ausgestreut hat. Er gibt Regen, er gibt Sonne, so dass alles gedeihen kann. Und Gott sagt, ich bin derjenige, der alles gibt. Und Gott sagt hier, ich bin der Versorger. Ich bin derjenige, der für dich sorgt. Jesrael hat natürlich verschiedene Bedeutungen, auch in der Bibel. Ja, man kennt diese Jesrael-Ebene, ja, wo viele Kriege waren und wo auch der letzte Kampf Armageddon sein wird. Das ist die Jesrael-Ebene. Und diese Ebene ist eine absolut sehr fruchtbare Gegend. Und deswegen spricht es hier von der Jesrael-Ebene. Aber der Zusammenhang, den kommen wir gleich. Und hier sehen wir einfach, dass Gott sagt einfach, ich bin eigentlich der Versorger. Ich bin derjenige, der euch alles gibt. Wenn ihr Hosea weiterlest, dann werdet ihr sehen, dass Gott nicht nur sich als Versorger darstellt, er stellt sich auch als Arzt dar, der hilft. Er stellt sich als der Gärtner dar, der sich um den Garten sorgt. Er stellt sich als der Hirte dar, der sich um seine Herde kümmert und auch der Erlöser, der vom Tod rettet. Das alles könnt ihr in Hosea sehen. Gott ist derjenige, der Geber. Er ist der Geber allems. Aber dann in Kapitel 2, Vers 10, da sehen wir, da heißt es, aber sie will nicht merken, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold und dass sie den Baalen zur Ehre gebraucht haben. Das Problem ist, Gott gibt dem Volk alles. Sie haben zu essen, sie haben alles. Aber sie benutzen diesen Segen, um den Götzen nachzulaufen oder den Götzen zu opfern. Und hier sehen wir einfach, dass das Volk Israel nutzt den Segen Gottes, um Sünde und Schuld auf sich zu laden. Und ich habe mich selber gefragt, wozu nutzen wir unseren Segen? Wir sind in einem der Wohlstand ist am höchsten hier bei uns in Deutschland. Wozu nutzt du deinen Segen, den Gott dir gibt? Oftmals wissen wir ganz genau, ja, dass wir manchmal uns Dinge kaufen, die brauchen wir nicht mal. Ja, oder Dinge machen oder hingehen, an Orten hingehen, wo wir nicht sein sollten. Ja, und wir nutzen den Segen, den Gott uns gibt, für Dinge, die sündig sind oder die Gott nicht Ehre bringen. Das ist unser Zustand heute. Und hier sehen wir, das Volk nutzt es auch. Er sagt, sie wollen einfach nicht erkennen, ich bin es doch, der alles gibt. Ja, dann sehen wir aber, dass Gott einen Bezug nimmt und die Bedeutung, die Gott hier hat, er geht auf 2. Könige 9 und 10 geht er ein, wo die Blutschuld Jehus hier erwähnt wird. Und hier geht es darum, vor 100 Jahren hatte Jehu ja, den Auftrag gehabt, den König vom Nordreich zu töten, weil er sündig war und das Volk in Götzendief bringt. Aber er tötet auch den König von Juda und er tötet noch einige, die unschuldig sind. Und deswegen ist da eine Blutschuld, weil er ist so aktiv für Gott, aber hat sein Herz, es war gar nicht mit Gott gewesen. Ja, er war ganz weit weg von Gott. Aber er hatte Dinge gemacht und er hatte Blutschuld. Und hier will Gott uns sagen, einfach, die Schuld vor 100 von Jahren, ja, die ist immer noch da. Und Gott will dem Volk sagen, Sünde verjährt nicht. Ich komme und ich werde jede Sünde zur Rechenschaft bringen. Jede. Es ist jetzt 100 Jahre später, auf jeden Fall werde ich das zur Rechenschaft bringen. Es ist 100 Jahre später. Und wisst ihr, wir manchmal meinen, ach Gott, für dich, das ist jetzt eine kleine Sünde, das ist nicht so schlimm in unseren Augen. Aber Gott will hier dem Volk Israel und auch uns sagen, Sünde vergesse ich nie. Sünde weiß ich immer, ja, und ich übersehe sie nicht. Ich werde sie zur Rechenschaft bringen, nicht sofort, aber zu meiner Zeit. Und das ist die Botschaft, die Gott sagt zu dem Volk. Und das heißt einfach, ihr müsst uns das jetzt vorstellen, das Kind ist so genannt, ja, Jesrael ist das Kind genannt. Und jedes Mal, wenn Hosea sein Kind ruft, Jesrael, komm essen, heißt es, ich vergesse die Sünde nicht. Das müssen wir uns vorstellen. Jedes Mal hört Israel diesen Ruf, sagt, Sünde wird nicht vergessen. Ich weiß genau deine Sünde. Ich weiß genau, ja, und ich werde dich zur Rechenschaft bringen. Die zweite Botschaft ist der zweite Name von dem Kind, Lo Ruhama, und das heißt einfach nicht erbarmen. Und hier sehen wir, da ist eine Steigerung von dem. Gott sagt, ich werde die Sünde nicht vergessen, und dann sagt er, ich werde mich nicht mehr erbarmen. Und hier sehen wir einfach, dass Gott sagt, ich werde meinen schützenden, meinen erbarmenden Schutz von dir wegnehmen. Und er sagt einfach, dann wirst du untergehen. Und das war dann im Jahre 722. Israel hat diese Botschaften in Wind geschlagen. Und 722 vor Christus wurde dann das Reich aufgelöst. Wie hat Gott Israel geschützt? Er hat ihnen Ernte gegeben. Ja, er hat Tiere weggehalten, dass sie nicht die Ernte vernichten. Er hat sie vor Feinden beschützt. Er hat ihnen Nachkommen geschenkt, dass das Volk wachsen konnte. Er hat Krankheiten weggehalten. Alle diese Dinge können ein Volk auslöschen. Und alle diese hat Gott in seiner liebenden, schützenden Hand über das Volk gehalten. Aber er hat gesagt gehabt, ich nehme jetzt meinen Schutz weg. Ich will nicht mehr Erbarmen haben. Ich will nicht mehr gnädig sein. Und wir sehen, dass das Volk Israel hatte die Botschaft gehört, hatte aber nicht danach gehandelt. Und ich hoffe, dass wir auch, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo ich gerade stehe, dass wir aber diese Botschaft verstehen, wo wir gerade stehen. Und Gott sagt, du, irgendwann ist eine Reißleine, dann nehme ich meine Gnade weg. Ja, ich weiß, du gehst immer wieder und immer weiter und denkst, ah ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm, und entfernst dich immer weiter von Gott. Aber irgendwann sagt Gott, so, jetzt ist zu Ende. Und hier sehen wir auch, dass wir sehen einfach, dass aus Gnade, es war nicht, weil Israel so toll war, hat Gott immer noch diese Gnade geschenkt, den Schutz gewährt. Aber jetzt sagt er, ich werde mich nicht mehr erbarmen. Und dann zieht er seinen Schutz weg. Und das lesen wir auch im Neuen Testament. In dem Neuen Testament, wo die Einführung zum Abendmahl ist, da lesen wir auch, dass wir darauf achten sollen, wie wir unser Leben führen, wie wir vor Gott auch kommen. Und da heißt es dann in 1. Korinther 11, 30 am Ende, aus diesem Grund sind ja auch viele von euch schwach und krank und nicht wenige schon gestorben. Das heißt also, wenn ich die immer weiter in meinem Leben, in meine Sünde zulasse und erlaube in meinem Leben und ich immer weiter so lebe, ja, dann sieht man auch, da gibt es geistlich Schwache, es gibt Kranke, geistlich Kranke, und es gibt Leute, wo Gott einfach sagt, so, dieses Leben erlaube ich nicht mehr, dein Herz bleibt stehen. Und das hat Gott auch gemacht. Er nimmt Leute auch aus dem Leben raus, als Urteil, weil sie in der Sünde beharren. Gläubige, wohlgewollt. Und hier, das ist dieses, was Gott sagt, ich werde mich nicht mehr erbarmen. Aber da gibt es noch eine Steigerung, und er geht und sagt, das dritte Kind, Lo Ami heißt es dort, soll das heißen, das dritte Kind, und das heißt nicht mehr mein Volk. Und Gott sagt, ich enterbe Israel, es soll nicht mehr zu mir gehören. Was ist wohl eins der schlimmsten Dinge, die Eltern zu ihren Kindern sagen können? Die können, das Schlimmste ist, denke ich mal, dass die Eltern sagen, du bist nicht mehr mein Kind oder du bist für mich gestorben. Ist das nicht schrecklich? Das ist das Schlimmste, was wir als Eltern zu unseren Kindern sagen können. Du gehörst nicht mehr zu mir. Und genau das ist die letzte Warnung, die Gott sagt hier. Und jedes Mal, wenn Hosea sein Kind ruft, Lo Ami, hört das Volk Israel, du bist nicht mehr mein Volk. Du bist nicht mehr mein Volk. Wie kommt es, dass Gott das sagt? Weil das Volk immer noch in der Sünde verharrt. Und wir können uns das vorstellen. Worauf war denn das Volk Israel so stolz gewesen? Dass es das Volk der Erwählung war. Dass sie Gottes Volk waren. Das war doch ihr ganzer Stolz, dass Gott sie erwählt hatte. Nicht, weil sie so schön waren, aber Gott hatte es erwählt, weil er einen Plan hatte mit ihnen. Und diese Erwählung, das war für sie sozusagen das Wichtigste. Und jetzt sagt Gott, ich nehme euch das weg. Ihr werdet jetzt nicht mehr mein Volk sein. Und wir können uns das vorstellen. Gott sagt nämlich, ihr denkt, dass ihr mein Volk seid, aber euer Denken und euer Handeln entspricht dem nicht. Deshalb enterbe ich euch und ihr seid nicht mehr mein Volk. Das ist etwas sehr, sehr Schweres, was Hosea hier mit diesem Namen auch sagen musste. Für uns diese Worte Lo Ami sagen nichts, aber für das Volk Israel war das ganz, ganz klar. Die wussten genau, was Gott sagt. Gott sagt, du gehörst nicht mehr zu mir. Und hier sehen wir, dass Gott sagt, zum einen haben wir gesehen, dass er sagt, die schützende Hand nimmt er weg, er wird nicht mehr erbarmen. Und er sagt, ich enterbe dich, du gehörst nicht mehr zu mir. Und das ist etwas, wo Gott komplett sich rauszieht. Und das passierte dann 722, wo Israel komplett hilflos der assyrischen Weltmacht ausgeliefert war. Und wir können vorstellen, auch für Gott, wie schwer es gewesen sein muss, zu sagen, dass diesem Volk zu sagen, ihr seid nicht mehr mein Volk. Aber das Volk war so halsstarrig, es wollte Gottes Botschaften nicht hören. Und deshalb nahm er ein Bild, etwas, was ganz reell war. Diese Ehe mit einer Hure. Er nahm diese Kinder, die da in diese Ehe hineinkamen und gab ihnen bestimmte Namen, damit das Volk Israel immer wieder und immer wieder daran erinnert wird. Dass es nicht nur einmal ist, sondern jedes Mal, wenn sie diesen Namen hören, dieser Kinder, oder den Namen Hosea hören, dass sie daran erinnert werden. Aber es wäre schlecht und schrecklich, wenn wir einfach jetzt bei diesem Text aufhören würden. Das wäre nämlich nicht das, was Hosea eigentlich sagt. Und wir sehen das trotzdem, dass wenn wir Kapitel 4 bis 14 fast lesen, da sehen wir, da ist ein Gericht nach dem anderen wird dort angesagt. Und Gott sagt, das wird kommen und das wird kommen und dieses wird kommen. Ja, dann trotz allem ist immer der Ruf nach Buße da. Und Gott sagt, komm zurück, Israel. Komm zurück, Israel. Und ich möchte euch aus dem Kapitel 2 einmal lesen, die Verse 18 bis 25. Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Alsbald spricht der Herr, wirst du mich nennen, mein Mann, und nicht mehr mein Baal. Denn ich will die Namen der Baale von ihrem Munde wegtun, dass man ihren Namen nicht mehr gedenken soll. Und ich will zur selben Zeit für sie einen Bund schließen, mit den Tieren auf den Feldern, mit den Vögeln unter den Himmeln und mit den Gewürmen des Erdbodens, und will Bogen, Schwert und Rüstung im Land zerbrechen und will sie sicher wohnen lassen. Ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben, dass du wirst den Herrn erkennen. Und Vers 25, und ich will ihm mir in das Land einsehen und mich erbarmen über Lo Ruhama. Und ich will sagen zu Lo Ami, du bist mein Volk. Und er wird sagen, du bist mein Gott. In all diesem sagt Gott, aber ich bin immer noch da und ich will, mein Wunsch ist es, dass du wieder zurückkommst. Und das wirst du auch, sagt Gott. Sein Wunsch ist es, dass Israel wieder hergestellt wird und dass Israel nicht mehr Lo Ami heißt, du bist nicht mein Volk, sondern du bist mein Volk. Gott wandelt das alles um. Wenn wir in Buße zu Gott kommen, dann wandelt Gott alles um. Dann, aber auch nur dann, wenn wir echte Buße, nicht wenn wir sagen, ja, das war falsch, das war nicht so gut. Das ist keine Buße, überhaupt nicht. Buße ist, wo ich wirklich einsehe, nein, ich bin gegen Gott, das ist gegen Gott. Und dieses ist eine Sünde gegen Gott. Und Herr, vergib mir, diese Sünde möchte ich nicht mehr tun. Wahre Buße, ja, ist ein Bekennen der Schuldigkeit. Und das ist oftmals leider bei uns so, in unserem Leben. Wir sind so, ja Herr, gut, dass du immer vergibst und ich mache immer schön weiter. Aber hier sagt Gott, wenn echte Buße passiert, sagt er, ich werde alles wiederherstellen. Ich werde die Tiere auf dem Felde und alles, es wird eure Ernte in Ruhe lassen, weil ich derjenige bin, der über euch herrscht. Und hier sehen wir, dass Gott in seiner Barmherzigkeit dem Volk Israel einfach zeigt einfach, ihr seid so sündig, ihr seid so abtrünnig, ja, ihr seid untreu wie untreue Ehefrau. Aber ich warte auf euch, ich habe immer noch das Angebot da, ich möchte so gerne diese Beziehung mit euch haben. Auch wenn, egal in welchem Zustand du jetzt gerade bist, weißt du, Gott will auch dir dieses heute sagen, Ja, er will dir heute auch so sagen, ich weiß, okay, dein Christsein in letzter Zeit war wirklich nicht so gut und du hast eigentlich nur für dich gelebt und Gott war vielleicht höchstens mal so sein Notnagel. Wenn du mal ein Problem hattest, dann hast du Jesus, hilf mir gerufen, aber ansonsten hast du dein Leben gelebt, selber gelebt. Aber Gott sagt, komme, ich will für dich sorgen, ich will alles für dich sein, ich will dein Gott sein. Komm, es ist nicht zu spät. Es gibt die Möglichkeit, wieder in die Gemeinschaft zurückzukommen. Und das ist etwas, was Gott dem Volk Israel sagt. Nämlich das letzte Kapitel, Vers 14, wenn wir das lesen, dann werden wir feststellen, dass Gott einfach diesen Aufruf nochmal macht. Kapitel 14, die Verse 2 bis 10, lese ich einfach noch zum Abschluss. Bekehre dich, Israel, zu dem Herrn, dein Gott. Denn du bist gefallen um deiner Schuld willen. Nehmt diese Worte mit euch und bekehrt euch zum Herrn und sprecht zu ihm. Vergib uns alle Sünden und tu uns wohl, so wollen wir opfern die Frucht unserer Lippen. Assur soll uns nicht mehr helfen, wir wollen nicht mehr auf Rossen reiten, auch nicht mehr sagen zu den Werken unserer Hände, ihr seid unser Gott. Denn bei dir finden die Verwaisten Gnade. Und hier sehen wir, dass Gott sagt, wo Buße passiert, da stelle ich alles wieder her. Er sagt, und da sagt er, ich bin gnädig. Ich will Gnade erweisen. Und das sagt er hier. So will ich ihre Abtrünnigkeit wieder heilen. Gern will ich sie lieben, denn mein Zorn soll sich von ihnen wenden. Ich will für Israel wie ein Tau sein, dass es blühen soll wie eine Lilie und seine Wurzeln sollen ausschlagen wie eine Linde und seine Zweige sich ausbreiten, dass es zu so schön sei wie ein Ölbaum und so guten Geruch gebe wie die Linde. Und sie sollen wieder unter meinem Schatten sitzen, vom Korn sollen sie sich nähren und blühen wie ein Weinstock. Man soll sie rühmen wie den Wein von Libanon. Ephraim, was sollen dir weiter die Götzen? Ich will dich erhören und führen. Ich will sein wie eine grüne Tanne. Von mir erhältst du deine Früchte. Wer ist weise, dass er dieses versteht und klug, dass er dieses einsieht? Denn die Wege des Herrn sind richtig und die Gerechten wandeln darauf, aber die Übertreter kommen auf ihnen zum Fall. Das ist die letzte Botschaft, die Hosea an das Volk hat. Trotz all dem, was das Volk gemacht hat, trotz der Sündhaftigkeit und das Verharren in der Sünde, trotzdem, dass sie vielleicht ihr Leben nachher zerstört haben, dass sie in Knechtschaft gegangen sind, ist das hier etwas, wo Gott sagt, bekehr dich, kehre um und ich werde dich überschütten mit Segen. Ich werde dir gnädig sein. Und das ist die Botschaft, die Gott hat heute. Und deshalb ist es ein Liebesbrief an uns heute, das Buch Hosea, wo Gott sagt, komm, kehre um. Egal, wo du gerade stehst. Und wir werden eine Beziehung haben, die so wunderbar ist, dass du, die hast du so wahrscheinlich vielleicht noch nicht erlebt. Vielleicht musst du es ganz neu erleben. Oder vielleicht ist es aber auch diese Beziehungen, wo du warst, wo du angefangen hast, wo die erste Liebe da war, als du dich bekehrt hast. Aber schau dich jetzt an, wo du gerade stehst. Und Gott sagt, ich werde das wiederherstellen. Komm wieder zu mir zurück. Und deshalb wollen wir auch euch, an jeden hier, das Angebot machen, falls jemand Gespräch möchte, falls jemand irgendwie Dinge einfach besprechen möchte mit einem dieser unserer Brüder hier. Könnt das gerne machen. Kehre um. Gott liebt dich. Er möchte mit dir die Gemeinschaft haben. Gottes Segen.